Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie.
Herzlich willkommen zu Neuroradiologisch, den Podcast der jungen Neuroradiologie. Ich darf wie immer Katharina begrüßen. Hallo Katharina.
Hallo Roland.
Und unseren heutigen Gast, Thomas Lindner, den Leiter der MR-Physik der Neuroradiologie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Hallo Thomas, schön, dass du hier bist.
Hallo Roland, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir wollen heute etwas genau über das MRT sprechen. Wir haben jetzt schon in vorangegangenen Folgen häufiger mal über MRT-Sequenzen gesprochen, wie dort irgendwelche Pathologien aussehen. Aber heute soll sich darum drehen, wie das Ganze denn überhaupt funktioniert. Und vorab, bevor wir da einsteigen, die Geschichte des MRTs ist ja doch ein relatives Auf und Ab. Und Katharina, kannst du uns ganz kurz dazu was erzählen?
Ja, du hast schon gesagt, es war ein langer Weg und vor allen Dingen war es ein Weg, der von vielen Nobelpreisen gepflastert war sozusagen. Das geht es los mit der Entdeckung der Kernresonanz 1945. Das ist ein Phänomen, das die Physiker Felix Bloch und Edward Purcell 1952 für einen Nobelpreis erhalten haben. Und es basiert darauf, dass Atomkerne eine Resonanz in einem oszillierenden Magnetfeld haben. Was das genau ist, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Das war aber erstmal etwas, was man eher so für Stoffuntersuchungen, für Moleküle genutzt hat und gar nicht für den Menschen. Das kam dann erst später. Und zwar hat Raymond Damadian, ein Arzt in New York, der leider keinen Nobelpreis bekommen hat, was auch so ein bisschen zu einer Kontroverse geführt hat, 1971 in Science publiziert, dass sich mittels NMR gemessene Relaxationszeiten von Tumor und von normalem Gewebe in Ratten unterschieden haben. Und zwar waren das nicht an lebenden Ratten, sondern an Gewebeproben, aber zumindest konnte er da Unterschiede zwischen gesundem und erkranktem Gewebe nachweisen. Das haben dann natürlich seine wissenschaftlichen Kollegen zu der Zeit alles beobachtet. Die konnten das nicht so ganz reproduzieren, was er da rausgefunden hat. Aber Paul Lauterbur hat gesagt, ja, vor jedem Durchbruch steht erstmal eine verrückte Idee. Und irgendwie ist es ja blöd, dass man das Postmortem an Gewebe machen müsste. Das wäre ja noch viel besser, wenn man das auch am lebendigen Menschen oder Tier durchführen könnte. Und dazu hatte er dann eine entscheidende Idee, die vor dem Durchbruch stand sozusagen. Er hat nämlich herausgefunden, dass man magnetische Gradienten nutzen kann, um räumliche Informationen in die Signale eines NMR-Spektrometers einzubringen. Und das Ganze könnte man dann in ein visuelles Bild übersetzen. Das hat er dann auch so versucht und konnte 1973 in Nature publizieren, dass das funktioniert und hat da in der ersten Publikation Bilder von unterschiedlichen Wasserphantomen gezeigt und hat im Ausblick genannt, dass sowas ja für die Tumordiagnostik ganz sinnvoll wäre und das eine gute Applikation für dieses Verfahren ist. Leider ist das Ganze erstmal auf wenig Interesse seitens der Industrie gestoßen, so dass es da mit dem Funding schwierig war. Auch, das wurde dann an den Universitäten weiterentwickelt, aber auch da gab es erstmal nicht so das große Grant Money. Das ist ja, wenn man jetzt selber vielleicht um Drittmittel kämpft, dann muss einen das nicht entmutigen. Selbst so Leute wie Lauterbur, der auch ein Nobelpreisträger ist, hatte gleiche Probleme. Lauterbur hatte noch einen Zeitgenossen, der heißt Sir Peter Mansfield. Und der hat in eine gleiche Richtung geforscht und konnte dann mathematische Techniken, die von Jean-Baptiste Fourier entwickelt wurden, nutzen, um die Radiofrequenzsignale, die durch die Kernresonanz entstehen, in Bildsignale umzuwandeln. 1974 hat er das erstmals an einem lebenden Menschen geschafft und hat den Finger seines Studenten gescannt. Das hat zwar recht lange gedauert, 15 bis 23 Minuten ist so überliefert, aber es hat zumindest geklappt. Der hat dann in den späten 70er Jahren das Ganze entscheidend schneller gemacht, indem er das Echoplanar Imaging, was wir heute auch noch kennen als EPI, entwickelt und damit die Scanzeit von Stunden auf Sekunden verkürzt. Und weil Lothar Burton Mansfield so viel für die Entwicklung der Magnetresonanztomographie getan haben, haben die beiden 2003 auch einen Nobelpreis bekommen. Ja, das war so grob die Geschichte, wie das Ganze von erst Kernen und Atomen dann doch zu dem Bild, das wir im alltäglichen Alltag so sehen, geführt hat. Aber wie entsteht denn überhaupt ein MR-Signal? Thomas, was gucken wir uns denn da eigentlich an? Oder was messen wir denn eigentlich?
Genau, vielen Dank. Also prinzipiell sehen wir uns mit dem MRT ja den Wasserstoff an, den wir im Körper haben. Wasserstoff ist ja sehr viel vorhanden, weil wir zu 70-80% aus Wasser bestehen als Menschen. Und der hat diese schöne Eigenschaft des sogenannten Kernspin. Deswegen auch heißt MRT ja auch nicht nur Magnetresonanztomographie, sondern auch Kernspintomographie, beziehungsweise ist das ja auch geschichtlich bedingt. Und was machen diese Protonen eigentlich bei uns im Körper? Sie präzedieren, das heißt, das ist rein quantenmechanisch bedingt, das heißt, die sind permanent in Bewegung und sind in alle Richtungen geneigt, beziehungsweise dieser Kernspin in Summe beträgt 0 vom Menschen, weil der nirgendwohin ausgerichtet ist. Um jetzt...
Das heißt, einfach dargestellt, die drehen sich wie kleine Kreisel in alle möglichen Richtungen erstmal im Körper.
Ganz genau.
Kann man das so sagen für Leute, die sich das bildlich vorstellen wollen?
Ganz genau,
das
kann man so sagen. Das heißt, ganz kleine Kreisel überall im Körper, in jedem Wasserstoffatom, in jedem Proton sind die drinnen. Aber wir merken es einfach nicht. Ja. Das ist einfach da. Und die MRT macht sich das zunutze, indem wir ein starkes Magnetfeld benutzen. Das starke Magnetfeld, das wir haben oder das wir benutzen, das richtet die Protonen, die wir im Körper haben, aus. Das heißt, wenn wir jetzt einen Körper in das MRT-Gerät legen, in ein starkes Magnetfeld bringen, dann richten die sich entweder mit oder gegen das Magnetfeld aus. Der absolut größte Anteil ist dann eigentlich wieder komplett, ich sag mal, nutzlos für die Bildgebung, weil die sich auflösen. Die stehen entweder mit oder gegen das Magnetfeld und 3 bis 5 pro Millionen Protonen stehen anders. Und nur dieser Unterschied in der Magnetisierung, den sehen wir uns mit der MR-Bildgebung an. Das heißt, eigentlich ist das nur ein ganz kleiner Teil, aber das reicht ja aus, um Bilder zu machen vom Innern des Körpers, die wir ja jeden Tag sehen. Um ganz kurz nur auf die Physik einzugehen, was passiert denn da eigentlich? Also wir haben ja schon gesagt, das sind lauter kleine Kreisel und die haben eine gewisse physikalische Größe bzw. eine Präzisionsfrequenz, das ist die sogenannte Larmor-Frequenz, die nach einem Physiker benannt wurde. Und diese ist abhängig von der Feldstärke, das heißt unterschiedliche Feldstärken machen eine unterschiedliche Präzisionsfrequenz, aber auch vom Material selbst, in dem Fall das Wasser. Wenn wir uns das ansehen, diese Rotationsfrequenz, die liegt jetzt in der klinischen MR-Bildgebung irgendwo im Rundfunkbereich. Das heißt, im Endeffekt präzidieren sie mit einer Frequenz wie das Radio, das wir jeden Tag hören.
Spannend.
Genau. Jetzt haben wir ja den Körper ins MR gelegt und ein Teil der Protonen steht mit und einer gegen das Feld und ein paar sind halt übrig, die sogenannte Längsmagnetisierung. Das bezeichnen wir als Längsmagnetisierung. Aber es passiert ja eigentlich noch gar nichts, weil wir ja noch keine Bilder oder sonst was machen können.
Nochmal kurz zum Verständnis, mit der Längsmagnetisierung ist die Richtung gemeint, wenn der Patient mit Kopf voran im Gerät liegt, vom Kopf Richtung Fuß, richtig?
Ganz genau, das ist dann die in der Körperlängsachse, beziehungsweise lässt sich das dadurch am besten visualisieren. Und hier ist jetzt gerade so ein bisschen ein Übergang, den ich persönlich in meiner MR-Erfahrung so immer lange nicht verstanden habe, sage ich mal. warum präzidiert und dreht sich da alles da drinnen, aber plötzlich soll ich mir so ein Koordinatensystem vorstellen, wo jetzt eine Längsmagnetisierung ist und es gibt eine Quermagnetisierung, aber im Endeffekt bewegt sich und dreht sich doch alles. Das ist eine Sache, die tatsächlich selten erwähnt wird, weil wir dieses Koordinatensystem, wenn wir uns das vorstellen mit drei Achsen, x, y, z, so wie in der Schule, in der Mathematik, eigentlich drehen wir uns mit dem mit. Das heißt, dieses ganze Koordinatensystem dreht sich, es interessiert uns aber nicht, weil wir das so betrachten, als wäre es statisch. Das heißt, im Endeffekt dreht sich alles und das ist eigentlich ein so komplexer Vorgang, dass diese Darstellung mit Längsmagnetisierung, Flipwinkel und so weiter, wo wir darauf zu sprechen kommen später, eigentlich nur eine Vereinfachung und Visualisierung ist. Diese Visualisierung aber, möchte ich dazu sagen, ist auch genau das, was ich mir als MR-Physiker tagtäglich, wenn ich mir irgendwie überlege, was macht der Kontrast, wie kann man den verändern, was passiert, wenn ich dies und das mache. Ich habe genau dieses Koordinatensystem im Kopf und überlege mir, was da passiert über die Zeit und je nachdem, was man so macht. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie eine vereinfachte Darstellung, um das irgendwie verstehen zu können, sondern das ist auch tatsächlich das, wie man das MR vielleicht auch verändern kann, beziehungsweise wie man sich überlegt, wie kann ich da jetzt noch so ein bisschen Kontrast rausholen, wie kann ich da etwas unterscheiden und so weiter. Also diese Darstellung ist tatsächlich sehr wichtig und macht es irgendwo so ein bisschen verständlich, wie funktioniert das MR jetzt.
Okay.
Genau, jetzt habe ich viel herumgeredet, aber eigentlich wollen wir Bilder machen.
Genau.
Das heißt, wir wollen jetzt sichtbar machen, was jetzt in diesem Körper drinnen ist. Weil wir wollen ja uns verschiedene Gewebe ansehen und so weiter. Jetzt haben wir die Längsmagnetisierung und damit irgendetwas passiert im Gerät, brauchen wir den sogenannten HF-Puls, also eine elektromagnetische Welle oder RF-Puls, Radiofrequenzpuls. Der hat eine Wechselwirkung mit unserer Längsmagnetisierung. Im Normalfall klappt dieser die ganze Magnetisierung in die Transversalebene. Das heißt, wir machen aus der Längsmagnetisierung eine Quermagnetisierung. Und diese Quermagnetisierung macht im Endeffekt das Bild, weil man muss sich das so vorstellen, man strahlt Energie ein in unser System, dann passiert etwas da drinnen, eben Anregung, Relaxation, die komme ich auch nochmal zu sprechen, und dann wird Energie wieder abgegeben und diese abgegebene Energie induziert in einer Empfangsspule, also in einer Antenne, ein elektrisches Signal. Und dieses elektrische Signal ist unser MR-Signal, aus dem wir dann später Bilder machen.
Okay.
Das heißt, ich rede quasi mit den Protonen. Wahrscheinlich kann ich das nicht irgendwie machen. Mein RF-Puls muss wahrscheinlich bestimmte Eigenschaften haben, dass er die Protonen dann auch so umkippen kann.
Ganz genau.
Und dann, wenn ich die umgekippt habe, dann antworten die mir und das, was die mir antworten, wird dann zum MR-Signal.
Ganz genau. Und diese richtigen Eigenschaften, wie du schon gemeint hattest, das ist eben die Lama-Frequenz. Das heißt, ich muss exakt mit der Energie einstrahlen, die der Präzisionsfrequenz, der Lama-Frequenz im Körper entspricht. Und das ist dann natürlich abhängig von der Feldstärke, die wir benutzen. Mhm. Das ist auch der Grund, wenn ich da ganz kurz klinisch was einwerfen darf, warum man 3 Tesla-Spulen nicht am 1,5 Tesla einfach anschließen kann, auch wenn sie die gleichen Stecker haben, weil sie einfach auf ein anderes Signal, auf eine andere Frequenz gepolt sind und deswegen könnten die gar nicht das Signal so aufnehmen, wie man es möchte. So als
kann man sich so vorstellen, dass sie einfach eine andere Sprache sprechen, ne? Dass sie sich so nicht verständigen können letztendlich.
Ganz genau. Ja.
Wichtiger Punkt.
Genau, und wir haben ja im Prinzip, wenn wir jetzt das nochmal durchgehen, also wir haben den Körper ins MR gelegt, wir haben kleinen Magnete, die kleinen Kreisel ausgerichtet, wir haben eine Längsmagnetisierung, haben Energie eingestrahlt und aus dieser eingestrahlten Energie kam wieder eine Antwort zu uns, die wir als elektrisches Signal detektieren können. Jetzt haben wir aber das Problem, wir haben einfach nur ein riesengroßes Signal über ein großes Volumen. Weil wir haben ja eigentlich noch nichts gemacht, außer dass wir jetzt irgendwo was eingestrahlt und bekommen haben. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, man hat ein riesengroßes Signalgemisch und kann dann halt sagen, okay, da ist Wasser, da kommt irgendwie ein Signal zurück.
Ja.
Um jetzt aber tatsächlich erstmal Bilder zu machen, muss man ortskodieren. Das heißt, man muss ja irgendwo wissen, wo kommt welches Signal aus dem Körper her. Das heißt, hier, wenn ich jetzt nochmal auf die Geschichte, die Katharina erzählt hatte, zurückkommen darf, von der Median. 1974 hatte dieser das ein Patent in den USA erhalten, um auch einen Körper zu scannen, weil er eben Krebs detektieren wollte. Genau. Aber er hatte nicht beschrieben oder es nicht geschafft, das tatsächlich auch durchzuführen. Eben aus dieser Problematik, die ich gerade gemeint habe. Man hat eigentlich nur ein großes Signal. Und das haben zwei andere Nobelpreisträger geschafft. Das waren Lauterbur und Mansfield, weil sie die Idee hatten, dass man das Magnetfeld jetzt abändert in allen drei Richtungen, in den drei Hauptachsen. Und dadurch kann man sich so ein Koordinatensystem, so ein Gitter erstellen.
Ja.
Das heißt, um das ganz kurz nur aufzuschlüsseln, Lauterbur hatte das Prinzip für die räumliche Kodierung in der Schicht angewandt und Mansfield hat die sogenannten Gradientenfelder eingeführt. Und die Gradientenfelder sind ja auch das, was wir heute noch als Gradienten beschreiben, bezeichnen. Und hier passiert Folgendes. Wir haben ja uns vorher darüber unterhalten, dass wir genau die gleiche Frequenz einstrahlen müssen, um die Protonen irgendwie anzuregen im Körper. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass das Wort Gradient, das musste ich tatsächlich auch lernen ganz am Anfang meiner Karriere, was das eigentlich heißt. Also ein Gradient ist ein räumlich verändertes Feld. Ja. Das heißt, wenn wir den einfachsten Gradienten, den am einfachsten zu erklären Gradienten anlegen, der sogenannte Schichtselektionsgradient, das heißt, er geht in der Körperlängsachse entlang, ist das einfach nur ein überlagertes Magnetfeld, wo der Kopf jetzt zum Beispiel ein etwas stärkeres Magnetfeld erfährt als der Fuß. Das heißt, wir haben so eine Disbalance oder quasi so eine Rampe an Magnetfeldstärke und je nachdem, wie stark dieser Gradient ist, desto dünner ist dann die Schicht, in der man eine bestimmte Frequenz hat, die anregen kann.
Ja. Das heißt, nur in der Schicht sprechen die Protonen die gleiche Sprache wie mein RF-Puls oder der RF-Puls die gleiche Sprache wie
ganz
die Protonen,
genau.
Weil alle anderen plötzlich ein anderes Magnetfeld gesehen
ganz genau.
haben.
Die oben und die unten, die sehen ein anderes Magnetfeld und reagieren nicht auf den
Okay, das kann man sich ja vielleicht ein bisschen so vorstellen wie in einer Straße, die dann verschiedene Hausnummern hat, dass sozusagen, wenn man die adressieren will, immer eine andere Hausnummer anwählen müsste dann grob, oder?
Ganz genau. Wenn ich die 103 möchte, dann gehe ich an der 104 vorbei, aber nicht bis zur 105.
Genau.
Genau. Genau so ist das. Und ja, genau. Also das ist eigentlich der Schichtselektionsgradient, indem man das Magnetfeld so anlegt und dann nur in einer Schicht diese Resonanzbedingung hat und wirklich nur diese anregt. Das heißt, wir würden jetzt einmal wissen, wo in der Körperlängsachse scannen wir oder wo wollen wir scannen. Das ist natürlich zu wenig, weil eine Schicht hat ja trotzdem verschiedenste Organe, Gewebe, was auch immer. Und wir wollen ja natürlich noch in den anderen beiden Raumrichtungen das auflösen. Ja. Dazu brauchen wir noch zwei weitere Gradienten, die eigentlich, oder nicht eigentlich, die tatsächlich genauso funktionieren, nur eine andere Aufgabe haben. Es gibt hier zwei Gradienten in der X- und Y-Richtung jetzt. Der erste, der in der X-Richtung, das sogenannte Frequenz-Kodiergradient. Hier macht man es so, dass man den Gradienten bei der Auslese anlegt.
Ja.
Und hierbei, eben durch diese Magnetfeldänderung, ändert sich ja auch die Frequenz. Weil die Protonen in der Schicht, wir haben ja vorher die Schicht selektiert, in der Schicht dann auch wieder, also innerhalb der Schicht, sagen wir jetzt von links nach rechts, auch ein anderes Magnetfeld sehen und deswegen auch auf andere Frequenzen gepolt sind.
Ja.
Und deswegen geben die in dieser Achse auch von links nach rechts, sagen wir jetzt einfach mal, anderes Signal ab. Das heißt, wir haben jetzt quasi die Schicht und von links nach rechts den Körper. Jetzt fehlt natürlich noch vorne, hinten. Funktioniert genauso, nur dass der Gradient anders geschaltet wird. Das heißt, der wird zwischen Anregung durch den F-Puls und der Auslese in der Mitte geschaltet. Und der macht, wie kann er es anders machen? Auch dadurch, dass er das Magnetfeld ändert, gibt er den Protonen in dieser Richtung eine andere Phase mit.
Ja.
Deswegen heißt auch Phasenkodiergradient. Das heißt, die auf der einen Seite, wo der Gradient stärker war, die präzidieren ein bisschen schneller und die anderen auf der schwachen Seite langsamer. Und wenn man den wieder ausschaltet, dann sind sie alle wieder gleich schnell, präzidieren wieder gleich schnell, aber die einen haben Vorsprung und die anderen sind dahinter. Und das ist auch eben, dass sie andere Signale abgeben und das kann man dann eben messen. Und dadurch haben wir jetzt alle drei Raumrichtungen definiert. Und das heißt, jedes Pixel oder genau zu sein Voxel von unseren Bildern hat einen eindeutigen Signalursprung. Und das ist genau der Punkt, warum wir jetzt ein zweidimensionales Bild in dem Fall haben.
Ja, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie damals beim Schiffe versenken. Ne? Man hat ein Koordinatensystem, man hat mehrere Punkte, nennt ihr auf und punktgenau kann man dann bestimmen letztendlich, wo das Signal herkommt. Ne?
Ganz genau. Genau so ist das mit diesen Koordinaten.
Oder vielleicht noch wie beim Prisma, wenn da weißes Licht reinkommt, dann wird das auseinandersortiert in die ganzen Regenbogenfarben. Und das mache ich ja dann mit dem MR-Signal auch irgendwie, dass ich die Signalwolke, von der wir sprachen, eben so auseinandersortiere, dass ich weiß, wo jeder Bestandteil denn eigentlich genau herkommt.
Ja, stimmt. Kann man auch so sagen. Eben, genau, wir wollen ja einfach nur wissen, wo kommt unser Signal her. Zu den beiden Frequenz- und Phasenkodiergradienten. Also erstens mal gebe ich natürlich zu, die sind etwas komplexer. Da muss man sich einlesen, bis dass man die auch tatsächlich komplett verstehen kann. Aber die beiden kann man auch tauschen. Das hat viele gute Gründe, warum man das macht. Der Problemgradient, wie ich jetzt sagen möchte, ist der Phasenkodiergradient. Weil MR-Artefakte, die wir so kennen, Ghosting und Wasserfettshift und so weiter, die treten eigentlich immer nur im Phasenkodiergradienten auf, weil der, ich sag mal, beschränkt ist. Wenn wir jetzt kurz noch kurz den Schicht- und Frequenzkodiergradienten überlegen, der Schichtkodiergradient ist ja ganz einfach. Da kann ich so stark oder schwach das Magnetfeld anlegen, wie ich möchte. Und das ist eindeutig, wo der ist. Das Gleiche ist bei der Frequenz. Wenn ich da theoretisch von 0 bis, keine Ahnung, 300 MHz, ist jeder Punkt, jede Linie eindeutig. Ja. Das ist bei der Phase anders, weil die Phase kann nur 360 Grad einnehmen. Das heißt, wenn ich auf 361 Grad gehe, dann kann man nicht mehr sagen, hey, der ist schon weiter gewesen oder nee, der liegt ja wie die 1. Ja. Weil die Phase hier in diesem drehenden System ja nur den ganzen Kreis abdecken kann.
Ja.
Und wenn es einmal zu schnell war, dann geht es auf 361 Grad und man weiß dann nicht mehr, wo das Signal herkam.
Okay.
Das ist zum Beispiel bei den Augenbewegungen ganz schlimm, weil eben durch die Bewegung quasi das gesamte System gestört wird und deshalb die Phasen nicht mehr zusammenstimmen. Das ist auch der Grund, warum wir beim axialen Bild die Phasenkodierrichtung immer von links nach rechts machen, weil durch die Augenbewegung wird dieses ganze System komplett gestört. Das heißt, die Phasen sind irgendwo, wo wir sie nicht haben wollen. Und deshalb sieht man von links nach rechts im Bild, auch außerhalb des Kopfes, diese weißen Punkte, teilweise Halbkreise, die halt eben durch die Augen entstehen. Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, was passiert, wenn man den Phasenkodiergradienten dreht. Jetzt geht er von vorne nach hinten. dann hat man quasi das ganze falsche Augensignal, eben weil es die falsche Phase bekommen hat und deswegen falsches Signal gibt, im Gehirnparenchym drinnen. Und deshalb kann man die einfach nicht mehr, könnte man die Bilder nicht mehr benutzen.
Ja.
Okay.
Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, diese Augenbewegungen links und rechts vom Kopf.
Genau, ich denke, das ist eins der häufigsten Artefakte. Deshalb nutze ich das gerne als Beispiel.
Ja, auf jeden Fall sehr anschaulich, weil das wirklich fast jeder kennt, ja.
Genau, und jetzt haben wir ja quasi alle Hauptteile einer sogenannten Pulssequenz schon durch, weil im Endeffekt benutzen wir nur den RF-Puls, die drei Gradienten und das war's. Also noch die Auslese natürlich, dass die Spulen Signal aufnehmen und dann ausgelesen werden. Aber im Prinzip sind das die gesamten Bestandteile von einer Pulssequenz und diese wird immer wieder wiederholt. Das heißt, das ist wirklich, ja, heißt ja auch Sequenz, dass man immer wieder das Gleiche macht mit minimalsten Unterschieden. Wenn wir uns einfach eine ganz einfache Pulssequenz jetzt betrachten, wir müssen nämlich immer zur Auslese die Gradienten, also Phasenkodier, Frequenzkodiergradienten anders schalten, damit da wirklich alles ausgelesen werden kann. Das hat diesen Grund, weil wir kriegen, um genau zu sein, kein Bild einfach so raus, weil wir haben ja einfach nur elektrische Signale, die aus Frequenzen bestehen und die werden im sogenannten K-Raum dargestellt. Also ich glaube, der K-Raum ist zumindest bildlich den meisten auch bekannt. Dieser große, das große schwarze Hintergrund mit diesem weißen, mit dieser weißen Datenwolke. Da möchte ich nicht zu sehr darauf eingehen, weil das auch ein sehr komplexes Thema ist, was nicht bildlich, sage ich mal, schwer zu erklären ist, beziehungsweise ich mich da auch wahrscheinlich verhaspeln würde. Das heißt, aber im Prinzip kann man sich vorstellen, dass dieser K-Raum alle Frequenzen beinhaltet, die wir jetzt gerade aus dem MRT gemessen haben, aber pro Aufnahme, pro Stärke des Phasenkodiergradienten kriegen wir nur eine einzelne Zeile des K-Raums gefüllt. Ja. Und wenn man jetzt bedenkt, so ein K-Raum hat 256 Zeilen, muss man das eigentlich 256 mal wiederholen, nur um diese eine Schicht zu bekommen. Ist natürlich heutzutage mit verschiedensten Methoden schneller, aber vom Grundprinzip her funktioniert das so. Und in diesem K-Raum ist dann das gesamte Bild als Frequenz gespeichert und diese Frequenz kann man dann zurückrechnen auf ein Bild. Und dadurch bekommen wir dann endlich unser Bild eigentlich.
Ah ja.
Genau.
Also hängt hinten dran nochmal eine größere mathematische Formel, ne?
Ja.
Um letztendlich aus dem Signal wieder ein Bild zu machen. Ansonsten hat man ja, wie du schon gesagt hast, dieses Bild mit dieser großen Datenwolke, was ja letztendlich man jetzt auch nicht als Bild nehmen kann, weil hier sind ja keine Bildinformationen letztendlich vorhanden, dass jetzt man da sagen würde, da ist das Hirnparenchym oder hier ist Knochen, sondern das sind ja eigentlich nur Signale höher oder niedriger, die da sozusagen festgehalten sind.
Ganz genau. Also im Prinzip haben wir nur so Signale gemessen und um das wieder ins Bild zu machen, da muss man dann wieder rückrechnen.
Und weil wir die Signale so optisch schwer auflösen können, machen wir das uns ja ein bisschen einfacher, indem wir den Signalstärken einfach Graustufen zuordnen. Ist Graustufen eigentlich irgendwie, müssen das Graustufen sein? Kann ich das auch bunt machen, wenn mir das besser gefällt? Oder
Theoretisch ja. Theoretisch kann man alles machen. Also das war auch so ein Punkt, wo ich mir immer gedacht habe, eigentlich ist der Körper nicht schwarz-weiß. Warum ist er das? Also man muss natürlich dazu sagen, was wir auf radiologischen Bildern sehen, auf allen eigentlich, ist ja nichts, was der Mensch sehen kann oder sehen können sollte, um so esoterisch zu sagen. Aber es gibt ja tatsächlich keine Farbe in diesen Spektren, mit diesen elektromagnetischen Wellen, die wir verwenden, weil der Mensch ist ja sehr limitiert in der Wellenlänge, die man mit dem Auge aufnehmen kann. Es geht natürlich, wie du gemeint hast, Farben zu nehmen, aber Schwarz-Weiß, Graustufen sind einfach fürs Auge besser, dass man hier hell-dunkel nur unterscheiden kann und muss, weil jede Form der Farbkodierung das Bild sehr verfälschen würde. So eine Diskussion hatte ich nämlich tatsächlich letztens mit dieser Jet Color Map, um das ganz kurz auszuholen, weil die zwar viel verwendet wird, gerade wenn man Forschung macht, so mit MATLAB und so weiter, das ist eigentlich die beliebteste Color Map, aber die ist einfach falsch. Das heißt, es werden hohe Signale, zum Beispiel weiß, wird dann rot, als auf radiologische Bilder betrachtet, und das wird viel zu stark vorgehoben. Das heißt, was man jetzt vielleicht im Schwarz-Weiß-Bild, in den Graustufen noch als normal sehen würde, das wird viel zu intensiv dargestellt mit dieser Farbkarte. Und deswegen könnte das dazu führen, dass man Dinge sieht, die gar nicht so da sind. Also das ist so der Grund, warum Graustufen oder veränderbare Graustufen mit Skalierung und so weiter verwendet werden hier in der Radiologie.
Na super. Ja, dann bleiben wir besser dabei. Wir wollen ja niemanden kränker machen, als er ist. Und aber woher kommt denn eigentlich dann der Unterschied zwischen den Geweben? Also graue Substanz sieht ja ein bisschen anders grau aus als weiße Substanz und Knochen sieht doch mal anders aus als irgendwie was flüssig ist. Worauf basiert denn eigentlich der Kontrast im MR-Bild? Wir haben jetzt gesagt, dass wir kriegen die Signale, können die auflösen, aber wieso sehen denn verschiedene Gewebe anders aus?
Genau, das liegt daran, im Prinzip, wo unser Wasserstoff, den wir aufnehmen, sich befindet, beziehungsweise in welchem Gewebe und in welchen Molekülen sich der Wasserstoff befindet. Und hier kommt die sogenannte Relaxation ins Spiel im MR, weil die Anregung und also nach der Anregung durch den HF-Puls kommt es zur Relaxation. Das heißt, das ganze System, wenn diese externe Kraft, diese externe Pulswelle ausgeschaltet wird, geht sie natürlich wieder zurück in die Längsmagnetisierung, in den Ursprungszustand. Das nennt man Relaxation und die ist stark davon, oder eigentlich ja, sehr, sehr stark davon abhängig, in welchem Molekülgitter sich jetzt das einzelne Wasserstoffatom befindet. Das wurde von Felix Bloch, auch einem Nobelpreisträger, ungefähr so gesagt. Relaxation kann man sich wie Reibung vorstellen, die durch das Wechselfeld erzeugten Kippung entgegenwirkt. Das heißt, wir haben im MR quasi zwei Relaxationskonstanten, die T1, die T2, beziehungsweise auch die T2 Stern. Die würde ich am Ende nochmal kurz betrachten. Aber T1 und T2 Relaxation sind ja bekannte Begriffe. Und hier handelt es sich um die Längsmagnetisierung, wie ich gerade schon gesagt habe, eben dass nach dem Ausschalten des HF-Pulses das Zurückgehen, das Relaxieren in die Längsmagnetisierung, das ist eine Relaxationskonstante. Aber es gibt auch noch im Koordinatensystem, wenn wir das wieder in Erinnerung holen, die Querrelaxation, das ist die sogenannte T2-Zeit. Das sind beides exponentielle Relaxationen, das heißt, es wird ja immer mehr, dass die wieder in ein Gleichgewicht kommen. Und mit diesen beiden Relaxationskonstanten kann man dann eigentlich schon die Kontraste definieren, die man dann bekommt. Hier ist natürlich zu beachten, dass die die T2-Relaxation ein bisschen schneller ist als die T1. Also immer. Da gibt es keine Ausnahmen. Das ist immer so, dass die T2-Zeit schneller abnimmt. Die entsteht dadurch, dass zwei Spins, zwei benachbarte, sagen wir mal, miteinander reagieren und deshalb verlieren sie die Phasenkohärenz, die sie am Anfang hatten. Eben durch das Umklappen sind sie alle in Phase, aber danach wechselwirken die untereinander und deshalb löst sich diese Magnetisierung in die Richtung auf und geht auch wieder gegen Null, wenn die in alle möglichen Richtungen stehen.
Also letztendlich, so wie du es beschrieben hast, bei der T2-Relaxation wird keine Energie freigegeben, in dem Sinne abgegeben.
Im Prinzip, genau, genau. Also das ist eigentlich nur eine Wechselwirkung untereinander der Protonen. Anders als bei der T1-Relaxation, die gibt, also die wird auch als Spin-Gitter-Relaxation bezeichnet. Dieses Gitter ist vielleicht ein komischer Begriff, weil dieses Gitter beschreibt eigentlich das Molekülgitter. Das heißt, da, wo das Proton eingebettet ist. Mhm. Das heißt, die Umgebung, das umgebende Gewebe. Und da wird Energie abgegeben. Und das ist auch der Grund, warum es diese spezifische Absorptionsrate gibt, weil eben diese Energieabgabe in Wärme resultiert. Mhm. Das heißt, durch diese Energieabgabe wird dem Körper, dem Menschen im Gerät warm. Was auch noch dazu beiträgt, dass diese T2-Relaxation schnell vonstatten geht, sind auch kleine Magnetfeldinhomogenitäten. Mhm. Das wird dann auch als T2-Stern-Relaxation bezeichnet, weil die noch viel schneller vonstatten geht als die T2 als die T2-Relaxation. Aber dieser Abfall, diese Veränderung, die ist reversibel. Hm. Das heißt, wenn wir jetzt diese Bilder machen wollen, dann muss man halt irgendwie schauen, dass man diese Relaxationen irgendwie so kontrolliert einsetzt, dass man genau dann Phasenkohärenz hat, wann man es möchte. Das heißt, im Prinzip wollen wir uns ja ansehen, wie sind die verschiedenen Gewebe schon relaxiert und wie viel Signal geben die uns noch. Mhm. Im Prinzip ist das genau das, was man sich im MR zunutze macht. Und hier kommt das sogenannte Spin-Echo-Experiment ins Spiel. Das ist die ist tatsächlich etwas komplexer als die moderneren Gradientenechosequenzen, aber historisch gesehen war das Spin-Echo die erste MR-Sequenz, die von Erwin Hahn entwickelt wurde. Mhm. Und hier hat man ein sehr interessantes Experiment, eben mit einem 90-Grad-Puls, Wartezeit, 180-Grad-Puls, nochmal Wartezeit und dann Auslese. Das hat diesen Grund, dass ich erkläre es jetzt ganz kurz physikalisch, beziehungsweise annähernd physikalisch in diesem Betrachtungsraum, den wir so haben. Also ich beginne wie immer mit der Längsmagnetisierung, dann nehme ich einen 90-Grad-Puls und klappe meine gesamte Magnetisierung in die Transversalebene. Ja. Jetzt ist hier alles in Phase, aber alles gleichzeitig, weil ich ja alles gleichzeitig angeregt habe. Mhm. Jetzt warte ich einen kurzen Zeitraum und dann kommen diese ganzen Relaxationseffekte ins Spiel. Das heißt, die Spins dephasieren untereinander, weil sie ja Magnetfeldinhomogenitäten haben, T2 Stern, beziehungsweise untereinander reagieren, T2 Relaxation. Gleichzeitig passiert auch die T1 Relaxation, aber viel langsamer. Ja. Jetzt, wenn ich jetzt einen gewissen Zeitraum warte, also das ist im Millisekundenbereich, wo das passiert, mache ich dann einfach einen 180-Grad-Puls und klappe das ganze System um. Mhm. Jetzt sind alle Effekte, bis auf der T1-Effekt, andersrum. Das heißt, die Spins, die vorher auseinander diffasiert sind, gehen wieder zusammen. Mhm. Am Ende. Das heißt, die zuerst bewegen sich auseinander und dann wieder zusammen. Und in dem Moment, in dem Zeitpunkt, wo alle wieder in Phase stehen, in der Quermagnetisierung, in dem Moment detektiere ich das Signal und bekomme eben meine elektromagnetische Welle, mein Signal ausgelesen und kann daraus quasi dann ein Bild machen. Mhm. Weil eben die unterschiedlichen Gewebe unterschiedliche T1-Relaxation aufgewiesen haben, dann kann ich halt eben sagen, hier habe ich hohes Signal, das heißt, es ist noch wenig T1-Relaxation passiert, hier habe ich niedriges Signal, hier ist schon viel der Einzelrelaxation passiert.
Ja.
Das ist das grundlegende Spin-Echo-Prinzip. Hm. Und es gibt hier auch in vielen Büchern, beziehungsweise in diesem MRI Made Easy, das ja auch sehr bekannt ist, diese Analogie mit dem Hasen und der Igel, die ein Wettrennen machen.
Mhm. Genau.
Das heißt, wenn wir uns jetzt die beiden Tiere auf der Startlinie vorstellen, die Startpistole ist der 90-Grad-Puls und die beiden rennen los. Logischerweise ist der Hase viel schneller als der Igel.
Mhm.
Und das ist eben die erste Wartezeit.
Ja.
Und dann ruft der Schiedsrichter oder wer auch immer, ruft jetzt alle wieder zurück. Das ist der 180-Grad-Puls. Und dann, wenn sie sich natürlich gleichförmig bewegen, der Hase und der Igel, was bei uns im MR der Fall ist, dann kommen die ja gleichzeitig wieder an der Ziellinie an, also der Startlinie an. Weil ja der Hase schneller war, der Igel langsamer, aber unterschiedliche Strecken zurückgelegt wurden. Und das ist im Prinzip das Spin-Echo, das uns quasi die ersten Bilder generiert, die wir bekommen.
Ah, super.
Jetzt hast du vorhin schon erwähnt, dass wir erstmal dieses T2-Sternbild erhalten, denn das, was wir eigentlich messen wollen, dieses T2-Signal, ist ja eigentlich ein mehr oder weniger rein theoretisches Konstrukt. Durch die ganzen Feldinhomogenitäten haben wir erstmal dieses T2-Sternsignal. Und all das, was du jetzt eben beschrieben hast, müssen wir letztendlich machen, damit wir statt des T2-Sternsignal das doch reine T2-Signal bekommen.
Ganz
also die
genau.
ganzen Modifikationen sind notwendig, damit wir statt des T2-Sternbildes am Ende ein T2-Signal bekommen. Richtig?
Ja, wie du sagst, also im Prinzip ist das ein Riesenaufwand, eben um diese ungewünschten oder in diesem Fall unerwünschten Effekte wegzubekommen, dass man wirklich so ein Signal detektieren kann.
Mhm.
Ansonsten würden wir immer nur T2-Sternbilder bekommen.
Genau.
Ja.
Auch gut, aber es ist doch schöner, das ganze Repertoire zu haben, finde ich. Und
genau.
Ganz genau.
Ja. Was braucht man alles so für Komponenten dazu, um zu den Bildern zu kommen? Also wie messe ich das Ganze? Wie rege ich es an? Was ist alles in so einem MRT-Scanner drin?
Sehr viel und sehr viel teure Gerätschaften, muss man sagen. Also es ist heutzutage nicht mehr ganz so, dass die Preise so sind, aber man hat so gesagt, 1 Million per Tesla. Das heißt, ein 1,5 Tesla-Gerät kostet 1,5 Millionen Euro, 3 Tesla 3 Millionen. Ist aktuell nicht so hoch. Also aktuell sind die Geräte tatsächlich etwas billiger, weil die Konkurrenz sehr stark ist und die Herstellerfirmen eigentlich um die Kliniken buhlen. Wer kauft jetzt so ein teures Gerät noch von uns?
Mhm.
Aber so die Größenordnung kann man sich natürlich noch vorstellen. Plus auch noch die ganzen Maintenance-Kosten, die dazukommen, weil MR ist eigentlich ein sehr, sehr empfindliches und hochkomplexes System, dass das überhaupt stabil steht. Es beginnt bei den Komponenten schon mal mit dem Hauptmagneten, der das extrem starke Magnetfeld überproduziert. Der Magnet ist ein sogenannter Supraleiter. Supraleiten bedeutet, dass die ganze Elektrik drinnen, also die Kupferspulen, die vorhanden sind und die eigentlich dieses Magnetfeld machen, runtergekühlt sind.
Mhm.
Die sind auf minus 273 Grad runtergekühlt, also nahezu der absolute Nullpunkt, wo keine Molekülbewegung mehr stattfindet. Die werden so runtergekühlt und dann wird der Strom eingespeist, der dann durch die Bewegung eben das Magnetfeld erstellt.
Mhm.
Dies ist jetzt natürlich auch runtergekühlt und wir wissen ja, auch ein Kühlschrank läuft nicht ohne Strom. Und genauso ist es beim MRT natürlich auch, nur etwas komplizierter, weil flüssiges Helium vorhanden ist. Und deshalb wird permanent gepumpt, gekühlt und so weiter. Das heißt, das ist schon mal ein riesengroßer Aufwand, um das MR-Gerät, das da steht, auch wirklich stabil dastehen zu haben.
Mhm.
Das ist auch vielleicht so der Grund, warum es von allen Seiten Druck gibt, dass man das Gerät auch möglichst auslasten soll, weil es unfassbar teuer ist und wenn es nur zur Deko rumsteht, ist das nicht ganz so gewünscht.
Klar.
Da muss man vielleicht auch nochmal für alle, die jetzt nicht tagtäglich mit MRT zu tun haben, sagen, dass dieser Magnet immer an ist. Wir kühlen den ständig und es wird nicht abends ausgemacht und morgens wieder angemacht. Das ist auch in der Nacht an und ständig und 24 Stunden, auch wenn gerade gar keine Untersuchung gemacht wird. Dieses Magnetfeld ist tatsächlich dann immer da, ne?
Ganz genau. Und das ist auch der große MR-Sicherheitspunkt. Dass man niemals in diesen Raum reingeht, wenn man nicht entweder unterwiesen ist, schon MR-Erfahrung hat und sich damit auskennt oder sonst was. Und natürlich auch bei Patientinnen und Patienten penibel darauf achtet, dass die keine Metallteile, kein Eisen oder sonst was an oder in sich tragen oder irgendwelche elektronischen Geräte haben. Weil das eben ein riesengroßes Gefahrenpotenzial bietet.
Ja.
Jetzt hast du ja schon eben ausgeführt, dass es ein Riesenaufwand ist, das System stabil zu bekommen und auch dann stabil zu halten. Und was für Außenstehende ja doch auch immer wieder nicht ganz nachvollziehbar ist, ist, dass das Helium eben eine ganz, ganz wichtige Komponente ist und es auch deshalb so wichtig ist, dass das Helium bzw. der Heliumstand immer kontrolliert wird und auch im ausreichenden Ausmaß vorhanden ist. Ja, das ist ja letztendlich eine der wichtigeren Komponenten an dem ganzen System.
Ganz genau. Also es kann auch tatsächlich passieren, dass das Magnetfeld spontan quetscht. Also Quench bezeichnet es, wenn das Magnetfeld schnell abgebaut wird.
Mhm.
Und das kann man provozieren, indem man den berühmten Quench-Button drückt, eben bei Lebensgefahr. Aber es kann auch tatsächlich passieren, dass die Geräte das spontan machen. Das passiert selten mal, weil irgendeine Komponente nicht mitspielt. Und dann hat man natürlich das Problem, dass das unfassbar teuer wird. Man muss das ganze Helium nachfüllen, die Firmen müssen wieder das Magnetfeld hochfahren und so weiter. Also das ist ein riesengroßer Aufwand, das wieder in Betrieb zu bekommen auch.
Mhm.
Deshalb ist es auch so wichtig, dass da alles stabil läuft und gewartet wird.
Mhm.
Genau. Also wie erwähnt, das ist nicht einfach so, dass man das an- und ausschalten kann oder einfach mal kurz neu starten wie ein PC, sondern das ist wirklich ein Riesenprozess, der da angeleiert werden muss, um so ein MRT neu zu starten, also wenn es einmal komplett runtergefahren war. Ja.
Genau, jetzt haben wir uns beim Hauptmagneten aufgehalten, der das Schakelfeld macht. Und als nächstes, wie ja schon vorher so auf die Bildgebungsebene erklärt, das sogenannte Gradientensystem. Hier, das sind tatsächlich ganz einfache elektromagnetische Spulen, weil die kein starkes Magnetfeld produzieren müssen. Es reicht ja schon so eine minimale Magnetfeldänderung in der gewünschten Richtung, um eben die um das Feld hier zu stören, sage ich mal, beziehungsweise in der gewünschten Richtung zu ändern und dadurch unsere Ortskodierung zu bekommen. Und das Gradientensystem ist auch das, was immer laut klopft. Also das Gradientensystem ist der Grund, warum die Leute drinnen Gehörschutz tragen müssen, weil das durch tatsächliche mechanische Verformung, durch dieses schnelle Schalten passiert und deshalb, dass es eben Geräusche macht. Man kann sich ja vorstellen, wenn man irgendwie Metall biegt oder sonst irgendwas, macht das ja auch irgendwie ein Geräusch.
Mhm.
Genau das ist der Effekt im MR-Gerät, dass eben durch diese Verformungen, durch diese ganz schnelle Schaltung sich das verändert.
Mhm.
Und was einerseits von manchen als störend empfunden wird, andere Leute, zu denen ich tatsächlich auch gehöre, finden das tatsächlich entspannend. Und ich schaffe keine 10 Minuten im Gerät wach zu sein. Ich schlafe sofort ein da drin, egal was da läuft.
Ja.
Was man da auch sagen kann, ist natürlich, man weiß, wenn man das so ein bisschen länger macht, diese ganze MR-Sache und immer das gleiche Programm fährt, jetzt so bei Stroke oder sonst irgendwas, Man hört dann schon, okay, jetzt läuft die TOF, jetzt sehen uns gerade noch die Gefäße an, dann kommt noch eine Sequenz und dann muss ich mir die ansehen, jetzt als Radiologe gesprochen. Also das ist eigentlich alles sehr eindeutig dann zu identifizieren, auch die Geräusche, weil die dann auch im Endeffekt immer gleich sind.
Ja, es gibt vielleicht als kleiner Tipp für Patienten und Patientinnen, die im Gerät liegen und vielleicht das ein bisschen verstörend finden oder Angst haben. Man kann es auch als Inspiration nehmen. Also es gibt eine französische Sängerin, die Charlotte Gainsbourg, die hat einen Wasserskiunfall gehabt und hatte dann eine Hirnblutung und hat dadurch dann mehrere MRT-Scans bekommen von ihrem Kopf. Und die fand die Beats von den Sequenzen so inspirierend, dass sie das für einen Song genutzt hat. Sie hat sich im Internet einfach Schnipsel von Sequenzen rausgesucht und hat das als Hintergrund für ihren Song, der auch IRM heißt, das ist französisch kurz für MRT, einfach eingebaut und dann darüber ihren Gesang gelegt. Und wer Lust hat, kann sich das vielleicht mal anhören und dann raten, welche Sequenz das wohl war, die am meisten hängen geblieben ist bei ihr.
Das wäre doch mal so ein schönes Quiz für die auf einer Konferenz. Hört euch das mal an und wer weiß jetzt, welche Sequenz das ist.
Können wir mal überlegen für den nächsten DGNR vielleicht.
Genau, jetzt haben wir quasi die Magneten, die wir im MR-Gerät haben, abgehakt. Was wir sonst noch haben, ist das Hochfrequenzfeld, eben das den RF-Puls generiert, der eingestellt wird, dass wir da überhaupt unsere Spins von der Längs- in die Quermagnetisierung umklappen können. Und dazu gehört natürlich nicht nur der Sender, sondern halt auch noch die Empfänger. Und die Empfänger, die Antennen, die werden als Spulen bezeichnet. Und das sind dann im Prinzip, also was wir so klinisch als Kopfspule, Thoraxspule und so weiter bezeichnen, ist natürlich nicht eine Spule. Also die gehen von 1 bis 64, 128 einzelne Empfangselemente, die dann das MR-Signal aufnehmen und dann diesen ganzen Prozess weiterverarbeiten.
Ja. Und dann brauchen wir wahrscheinlich noch PCs und so weiter, um uns das Ganze anzeigen und berechnen zu lassen.
Quasi alles im Technikraum,
nachzubearbeiten.
Der Rekonstruktionsrechner, der ja manchmal schneller, manchmal langsamer ist, so weiter. Also hinten die gesamte Technik, da gehört natürlich auch noch unterschiedliche Pumpen fürs Kühlwasser, also die Gradientenspulen, eben durch das schnelle Schalten müssen gekühlt werden. Das ist so einer der häufigsten Ausfälle, sage ich mal. Da sagt die Klinik, wir wollen Wasser sparen, oder die kommunizieren nicht, dass da jetzt irgendwo eine Baustelle ist und sie das Wasser für 2 Stunden abdrehen müssen. Und dann steht das Gerät still, weil sie eben kein Kühlwasser bekommt. Das passiert auch nicht häufig, aber es ist eher so der häufige Fall, warum jetzt ein Gerät so stehen bleibt. Also da hinten im Technikraum, wo es dann auch noch laut ist, diesen ganzen Pumpen und so weiter, da ist auch nochmal ganz viel Technik, wo ich sagen muss, als Physiker, als Nicht-Techniker, nicht mit der Hardware bewandter, ist mir das auch tatsächlich so ein bisschen fremd, tatsächlich.
Nicht reingehen und auf irgendwelche Knöpfe drücken, wenn man nicht weiß, was sie tun.
Genau, das ist eigentlich immer der beste Tipp.
Jetzt haben wir eben auch schon gerade über ein paar Sicherheitsaspekte gesprochen, also gerade die metallischen Gegenstände haben wir geklärt, warum das auf jeden Fall vermieden werden sollte. Jetzt haben wir bei der Relaxation vorhin ja schon geklärt, es wird auch Energie freigesetzt, also letztendlich Wärme in Wärme umgesetzt und ist ja auch ein gewisser Sicherheitsaspekt dabei. Gibt es da irgendwie Grenzwerte oder kann man das irgendwie in eine Summe zusammenfassen, dass man irgendwelche Werte hat, die der Patient nur ausgesetzt werden darf?
Genau, also es gibt gesetzlich vorgeschriebene, gesetzlich festgelegte Grenzwerte, das sind die 2 und 4 Watt pro Kilo, die auch gemessen werden, also die sogenannte spezifische Absorptionsrate. Ja. Die besagt eigentlich nur, um wie viel Grad, also es ist sehr, ich sage jetzt mal amtsdeutsch, also wie viel Grad pro Zeiteinheit darf sich jetzt so und so viel erwärmen. Man muss jetzt praktischerweise dazu sagen, dass die Wattgrenzen im Routine, Alltagsfall relativ zu ignorieren sind, bis zu dem Moment, wo Menschen kommen, die Implantate oder Sonstiges haben.
Mhm.
Ja. Hier muss man natürlich doppelt und dreifach aufpassen, weil die Firmen da auch meistens sehr genaue Vorgaben machen. Zum Beispiel darf jetzt nur in 1,5 Tesla oder darf bei 1,5 und 3 Tesla gescannt werden. Man darf nicht über die 2 Watt pro Kilo gehen und so weiter. Also hier ist das tatsächlich sehr wichtig. Bei Gesunden ist es meistens so, dass die Sequenzen sowieso so eingestellt sind, dass sie möglichst wenig SAR haben, möglichst wenig Energie abgeben, eben dadurch, dass es ja nicht unbequem wird da drinnen und die Leute, dass den Leuten warm wird.
Mhm. Ja, man braucht ja letztendlich nur mal in den Bikepackzettel eines Herzschrittmachers reinschauen. Da sind unter dem Punkt MRT-Fähigkeit ja auch größere Tabellen aufgeführt, wo ganz genau festgelegt ist, welchen Parameter der Patient dann in dem Fall maximal ausgesetzt werden darf.
Deswegen fragen wir ja auch immer bei der Aufklärung so genau nach diesen Implantatkarten oder Implantatausweisen. Ist nicht Schikane, weil wir das nicht so genau wissen oder nicht so genau glauben, dass da ein Herzschrittmacher ist oder ein anderes Implantat. Wir wollen einfach nur sicher gehen, dass wir das auch mit unserem Gerät und den Sequenzen, die wir vorhaben, untersuchen dürfen, ohne dass was kaputt geht. Deswegen, wenn man ein Implantat hat, dieses Kärtchen am besten bei sich tragen und nicht verlegen vor der MRT-Untersuchung.
Genau, da spricht auch was unfassbar Wichtiges an. Wenn das zum Beispiel von Station kommt, also wenn da jetzt jemand von der Station kommt und man hat dann eben das Problem, er hat einen Herzschrittmacher, aber wir wissen nicht welchen, und um jetzt die schlimmsten Fälle aus dem Nähkästchen zu plaudern. Einmal rufe ich dort an und die Person, die da abgehoben hat, sagt, ja, SMR-fähig. Ich habe mich natürlich so hintergangen gefühlt und habe dann gefragt, unter welchen Parametern und so weiter, habe dann so ein paar physikalische, schlaue Worte eingeworfen. Und da kam als Antwort, ja, das müsst ihr wissen. Und naja, ich habe gesagt, ja, wenn ihr uns aber diesen Implantatausweis nicht gebt, können wir das nicht wissen. Und dann haben sie ihn zum Glück nachgeschickt. Ja. Aber dieses, wenn halt irgendjemand, der jetzt nicht MR-Experte ist, sagt, das passt schon, dann passt es meistens nicht. Da hatte ich auch einen zweiten Fall, da bin ich so weit gegangen, dass ich beim Hausarzt dieser Person angerufen habe, der mir dann endlich gesagt hat, nee, der ist nicht MR-fähig. Weil 5 Leute vorher gesagt haben, nee, der ist MR-fähig, aber ich habe einfach nichts zu diesem Gerät gefunden. Also der hat wirklich sehr vorbildlich seinen Implantatausweis gehabt. Das war ein uraltes Ding. Es gab online keine Ressourcen und so weiter, bis ich dann, ja. Also bin ich so weit gegangen, dass ich wirklich den Hausarzt angerufen habe, der da irgendwie Informationen noch hatte damals, wahrscheinlich noch in der alten Papierkartei, und der hat gesagt, nee, geht nicht, weil das Ding auch schon so alt ist, da gibt es keine Infos, das machen wir nicht. Natürlich wollten alle, dass das MR gemacht wird, aber das wäre natürlich gefährlich gewesen. Also ja, diese klar. Implantate, da muss ich auch allen, gerade den jungen Kolleginnen und Kollegen sagen, da muss man einfach streng sein und auf den Tisch hauen. Da geht's wirklich, also da kann man wirklich sehr viele Schäden verursachen, wenn man hier nicht wirklich gut aufpasst auf die Leute.
Ja.
Gut, dann würde ich das so als Schlussplädoyer nehmen.
Ja. Jetzt sind wir alle schlauer und wissen, warum MRT-Bilder grau-weiß sind und nicht rot-grün.
Dann vielen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das so ausführlich zu erklären. Ich denke, jetzt den einen oder anderen klar geworden, dass da doch deutlich mehr dahinter steckt, ein relativ komplexer Vorgang, dass es nicht einfach ist, dass der Patient durchgeschoben wird und ein Bild entsteht, sondern dass doch dort viele, viele Schritte notwendig sind, die dann erst zum Ende hin zum Bild führen. Natürlich packen wir wieder einiges, was wir hier erwähnt haben, in die Shownotes. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, könnt ihr uns diese gerne an junge-neuroradiologie@dgnr.org zukommen lassen. Und vergesst natürlich nicht, unseren Podcast zu liken, abonnieren und am besten auch zu teilen.
Ja, vielen Dank.
Ja, wir haben zu danken, Thomas. Dann?
War super, ganz herzlichen Dank.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.